Und ich behaupte auch noch, dass wir Deutschen besonders nicht gut darin sind. Ich kann diese These ein bisschen untermauern mit einem Spruch, der, so wie ich ihn gleich nenne, glaube ich, aus dem Schwäbischen kommt, der aber durchaus auch in anderen Landstrichen und mit anderen Akzenten und in anderen Varianten in ganz Deutschland zu finden ist. Der Spruch lautet: Nicht gemeckert ist Lob genug. Nicht gemeckert ist Lob genug. In meiner ostwestfälischen Heimat, da ist das größte Kompliment, was man bekommen kann, so: Ja, da kannst du nichts über sagen. Also wenn man nichts über etwas sagen kann, also nichts Schlechtes, dann ist das gutes Lob. Wir sind nicht gut im Loben, aber gerade so das Zitat aus meiner Heimat macht deutlich, worin wir gut sind. Wir sind nämlich gut im Meinung bilden. Wir können uns schnell über Personen, über Sachverhalte, über Dinge eine Meinung bilden und dabei dann auch besonders gut die falschen, die kritischen, die schwierigen Punkte wahrnehmen. Das, was anders laufen müsste, das, was nicht so gut ist, was vielleicht total falsch ist. Und das äußern wir auch. In der Regel gegenüber Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Wenn es gut läuft, sogar gegenüber den Leuten, die es betrifft, dann aber meistens auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht so konstruktiv ist und in den letzten Jahren auch immer mehr in der Anonymität des Internets. Wenn man Chats liest, Kommentare liest, dann ist das manchmal unglaublich, was man da liest und wie Leute sich ausdrücken und was Leute da bemängeln. Jetzt könnte man natürlich denken, ach, das betrifft uns als Christen ja nicht. Wir sind ja lieb und nett miteinander, wir schreiben ja ganz lieb. Ich bin Freund von christlicher Desillusionierung. Das stimmt nicht. Wir Christen sind offenbar nicht besser als andere Menschen. Wir haben es besser, sagt man immer so schön hinterher, aber wir sind nicht besser. Wenn man christliche Chats liest, wenn man christliche Kommentare im Internet liest, da merkt man, da denkt man vielleicht manchmal, boah, irgendwie ist das bei Christen noch schlimmer als bei anderen Menschen. Also mir geht es so, dass ich bei mancher Ausdrucksweise wirklich schockiert bin und traurig werde. Mein Eindruck ist, dass das vielleicht in religiösen Dingen daran liegt, dass man für sich eine Wahrheit gefunden hat und diese Wahrheit irgendwie verteidigen muss und alle, die anders denken, vielleicht dann sogar noch aus meinem religiösen Background, die anders denken als ich, der ich ja diese Wahrheit erkannt habe, die sind eben falsch. Und da muss ich ganz vehement sagen, dass sie falsch liegen und ihnen das deutlich machen. Spannend finde ich, dass ich mal wieder in der Beschäftigung mit dem Predigttext, den ich euch gleich noch verraten werde, feststellen konnte, dass das keine Erfindung der Neuzeit ist, sondern dass auch das schon immer so war, dass Menschen schon immer gut darin waren, das Falsche, das Schlechte zu bemängeln und kundzutun. Der Apostel Paulus, der hat viele Gemeinden gegründet, unter anderem die Gemeinde in Korinth. Und irgendwann ist er dann weitergezogen. Und es kamen natürlich neue Gemeindeleitungspersönlichkeiten, neue geistliche Leitungspersönlichkeiten, die vielleicht einen anderen Schwerpunkt gesetzt haben, einen anderen Akzent, die vielleicht anders von Gott, von Jesus gepredigt, erzählt haben, als die Gemeinde das von Paulus gewohnt war. Und dann entstanden irgendwie mindestens zwei Lager, wo die einen gesagt haben: Moment, das, was Paulus gesagt hat, das war doch richtig und wahr. Und was dieser Apollos da sagt, das ist ja eine Katastrophe. Und die anderen, die gesagt haben, endlich kommt einer, der uns die Wahrheit sagt, was Paulus da veranstaltet hat, das geht gar nicht. Ganz großer Mist, das ist gefährlich. Und weil Paulus durchaus Kontakt hatte zu der Gemeinde, wurden an ihn natürlich auch diese kritischen Punkte, diese Anfeindungen, will ich es mal nennen, die Vorwürfe, wurden an ihn herangetragen und er hat in einem Brief darauf reagiert. Und da lese ich euch jetzt eine Stelle vor. Steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 5. So soll man uns betrachten, schreibt Paulus, als Diener Christi und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich als treu erweisen. Mir macht es allerdings gar nichts aus, wenn ihr oder ein menschliches Gericht über mich urteilt. Ich urteile auch nicht über mich selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, doch bin ich dadurch noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Richtet also nicht vor der Zeit. Wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. Ich finde es richtig gut, dass Paulus nicht in die Falle tappt und sich rechtfertigt. Sich rechtfertigt für das, was er gesagt, getan hat. Er geht nicht auf die konkreten Vorwürfe ein und sagt, ihr habt das und das gesagt, ja, das habe ich aber gemacht, weil. Ihr habt mir das und das vorgeworfen, ja, das habe ich gesagt und getan, weil. Ich glaube, das ist eine Gefahr, dass man schnell in so eine Rechtfertigung kommt. Das macht Paulus nicht. Ich finde, Paulus macht etwas richtig Gutes. Er legt den Fokus erstmal von allem Menschlichen weg und lenkt ihn auf den, um den es geht, auf Gott. Er sagt, wie ist denn unser Verhältnis zu Gott? Spricht natürlich jetzt von sich als geistlicher Leiter, so nenne ich es mal, und von den christlichen Gemeindeleitern generell. Aber es gilt eigentlich auch für jeden anderen Christen, für jede andere Christin. Was sind wir? Wir sind Diener Jesu Christi. Diener, das Wort, das Paulus benutzt, steht tatsächlich für Angestellte, die auf Befehle des Chefs, der Chefin warten. Und vermutlich hören viele von euch das nicht so gerne. Wir sind nicht gerne Diener. Wir möchten gerne selber entscheiden, wir möchten gerne selber gestalten. Wir möchten nicht einfach nur Befehle von irgendwem ausführen. Aber Paulus sagt, wir sind Diener Jesu Christi und er sagt das, weil er das nicht aus einer Gehorsamsbeziehung heraus sagt. Also wir sind nicht Diener Jesu Christi, weil Jesus in die Welt gekommen ist und gesagt hat, ihr seid meine Diener, ich sage euch, was ihr zu tun habt und das tut ihr dann. Sonst gibt es Strafe. Sondern in Jesus ist Gott in diese Welt gekommen, um uns zu dienen. In Jesus ist Gott in die Welt gekommen, um uns seine Liebe zu zeigen, nahezubringen, davon zu erzählen, sie vorzuleben, uns zu begegnen, uns ernst zu nehmen, uns zu verstehen. Gott dient uns. Das ist seine Art von Leitung, von Führung. Gott führt durch seine Liebe. Und wenn uns diese Liebe erreicht und ergreift, dann ist unsere Antwort darauf, dass wir Teil dieser Liebe sein wollen, dass wir demütig anerkennen, dass Gott der Himmel, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und wir als seine Menschen ihn fragen können, vielleicht sollten, was sein Plan ist, was gut für uns ist, was gut für die Welt ist. Und darum sind wir Diener Jesu Christi, weil wir von Gott mit reingenommen werden in sein Handeln, in sein liebevolles, gnädiges, vergebendes Handeln. Und Paulus sagt, wir sind Diener Jesu Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und genau das, was ich eben gesagt habe, sind eigentlich die Geheimnisse Gottes. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, kommt als Mensch in diese Welt, begegnet uns, zeigt uns seine Liebe, lebt diese Liebe, stirbt den Tod am Kreuz, damit unsere Schuld, die wir vielleicht empfinden, die uns Angst macht, weil wir denken, sind wir eigentlich gut genug für Gott, damit diese Schuld getilgt ist, damit sie nicht mehr zwischen Gott und uns steht. Und Jesus stirbt am Kreuz, aber er bleibt nicht tot, sondern nach 3 Tagen feiern wir die Auferstehung. Dadurch macht Gott uns deutlich, dass das Leben mit ihm in Ewigkeit weitergeht. Und das ist wirklich ein Geheimnis. Das ist etwas, was wir nicht mathematisch oder irgendwie wissenschaftlich oder logisch Leuten erklären können. Und dann, klar, versteht man ja, ist ja kein Problem. Sondern Wir sind Verwalter dieses Geheimnisses, und Verwalter heißt eben nicht Experten, das heißt nicht Kämpfer dieses Geheimnisses, das heißt nicht Erklärer des Geheimnisses, sondern das heißt, dass wir mit diesen Geheimnissen Gottes umgehen und dafür sorgen, dass es mehr wird, dass mehr Menschen von diesem Geheimnis hören und dieses Geheimnis für sich entdecken können. Als Verwalter der Geheimnisse Gottes leben wir in diesem Geheimnis, laden Gott immer wieder ein, uns die Erkenntnis zu schenken, die Hoffnung, das Vertrauen, den Glauben zu schenken, dass er zu uns kommt, dass er da ist und dass er ewig ist. Und als Verwalter leben wir darin und erzählen davon weiter. Und leben das, was wir in Jesus sehen, lesen, kennenlernen. Man kann das Geheimnis Gottes zwar erzählen, aber man kann es nicht erklären. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, dazu einzuladen. Und dass es total wichtig ist, für Menschen da zu sein. Ich war in der vergangenen Woche bei einer Beerdigung, und zwischen Kapelle und Grab hatte ich ein ganz intensives Gespräch mit einer Frau, die nicht aus Hamburg kommt, die gesagt hat: Ich beneide die Menschen, die glauben können, die vertrauen können. Ich würde das auch so gern, aber ich kann es nicht. Aufgrund der und der Erfahrung kann ich nicht vertrauen. Und wir hatten, wie gesagt, das war ein kurzer Zeitraum, wir hatten ein ganz intensives Gespräch. Und ich habe gemerkt, dass irgendwie berührt mich das total, weil diese Frau eine geistliche Sehnsucht hatte. Die ist auf der Suche, die ist offen. Da wäre es jetzt total toll, mit ihr dieses Geheimnis Gottes zu teilen, sie mit reinzunehmen, sie einzuladen, aber sie wohnt eben, wie gesagt, nicht hier. Und offensichtlich hat sie in ihrer Heimat keinen Ort, wo sie das Gefühl hat, da kann ich hingehen, da sind Menschen, die mir davon erzählen, die das mit mir leben. Und für mich ist nochmal so deutlich geworden, es ist so wichtig, dass wir diesen Ort haben, dass wir die Gemeinschaft haben. Uta hat das eben auch in der Begrüßung gesagt, es ist total wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, auch wenn die uns herausfordert. Also Paulus stellt das ins Zentrum. Darum geht es für christliche Leitung, darum geht es für uns als Christen. Und ich glaube, dass er gleichzeitig die Offenheit hat, dass das eben unterschiedlich gelebt wird. Wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, dass es viele Punkte gibt, wo man trefflich drüber diskutieren kann, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann und auch darf. Wenn ich von Jesus lese, dann merke ich, dass er zu vielen Themen, über die wir heute diskutieren, gar nichts gesagt hat. Und man vielleicht auch sehr viel interpretieren muss, um da eine Meinung sich zu bilden. Aber wo er ganz klar ist, ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen. Wie wir miteinander reden sollen, wie wir vielleicht auch Kritik üben sollen. Und wenn ich dran denke, wie Jesus das gemacht hat, dann fallen mir ein paar Geschichten ein, zum Beispiel die Begegnung mit der Ehebrecherin, die Begegnung mit Zachäus, mit dem Zöllner, die Begegnung mit Petrus, dem Jesus als Auferstandener begegnet am See, wo Petrus wieder am Fischen ist. Ich erzähle die Geschichten jetzt nicht. Wenn ihr denkt, was war das nochmal, schlagt eure Bibel auf, guckt nach, lest es zu Hause gerne. Diese Geschichten machen deutlich, dass Jesus den Menschen auf Augenhöhe begegnet, dass er Zeit für sie hat, dass er ihnen zuhört, dass er sie wahrnimmt und dass er versucht, sie zu verstehen. Und dass diese Begegnung mit Jesus diese Menschen in Bewegung setzt und verändert. Ich glaube, dass Paulus das im Kopf hat, denn es ist nicht so, dass er sagt, wir dürfen einander nicht kritisieren. Im Gegenteil, so im Korintherbrief gibt es viele Dinge, wo er durchaus Dinge nochmal klarstellt. Er ist offen dafür, aber er kennt eben auch die Korinther. Er weiß, wem er da schreibt. Und er weiß, von wem diese Vorwürfe kommen. Und er gibt eine Antwort, eine Reaktion auf die Vorwürfe, die beim ersten Hören ziemlich arrogant klingt. Wenn er sagt, es interessiert mich übrigens nicht, was ihr oder irgendein Gericht über mich urteilt. Wenn er da einen Punkt gemacht hätte, dann hätte ich ein echtes Problem mit diesem Paulus. Und ehrlich gesagt habe ich ein Problem mit Menschen, die so leben, die sagen, du kannst mir gar nichts. Du kannst mir nichts erzählen. Weil ich das Gefühl habe, okay, also ihr macht euch gerade zum Maßstab aller Dinge und ihr seid gar nicht offen irgendwie für Kritik, für Hinweise. Und das könnte man bei Paulus auch denken, so dieses, ist mir egal, was ihr sagt. Aber er hört nicht auf zu schreiben, sondern er schreibt danach, es ist mir übrigens auch egal, was ich über mich urteile. Und er sagt, wichtig ist für mich nur, was Gott urteilt über mich. Wichtig ist, was Gott zu mir als Verwalter sagt. Wichtig ist mir, dass Gott sich über das freut, was ich sage und was ich tue. Paulus sagt, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, ich habe ein reines Gewissen, aber das heißt ja nichts. Also er ist sich seiner blinden Flecke durchaus bewusst und darum ist ihm wichtig, was Gott sagt. Und er fragt quasi dadurch nach dem, was Gott möchte und er richtet sein Handeln, sein Leben an Gott aus. Und hier sind wieder Fallen, in die Paulus nicht tappt, die ich ganz großartig finde, oder dass ich ganz großartig finde, dass er nicht reintappt, nämlich er macht nicht die anderen zum Maßstab für sein Leben, denn dann steht er in der Gefahr, oder wenn wir das machen, stehen wir in der Gefahr, immer zu gucken, was denken denn jetzt die anderen? Sagen jetzt alle, das war eine gute Predigt, Felix? Und sag ich, ja, dann war es auch gut. Oder sagen, es war aber viel zu lang. Und auch, also ich weiß gar nicht, was du da gesagt hast. Und oh ja, Mensch, das ist doch, war ich falsch. Das macht er nicht. Und Paulus tappt auch nicht in die Falle, dass er sich selbst zum Maßstab, dass er sich selbst beurteilt. Dann ist es nämlich ganz ähnlich. Dann kann es nämlich sein, dass er sagt, oh, das war aber auch gut, aber also war gut gemacht. Ja, auch frommer als die anderen. Und das führt zu so einer unangenehmen Selbstüberschätzung und Überheblichkeit. Und kann auch in die andere Richtung führen, nämlich, wenn ich mich selbst beurteile, merke ich, wenn ich ehrlich bin, dass ich vieles ja auch nicht richtig mache oder nicht christlich oder nicht liebevoll, so will ich es vielleicht besser sagen. Und dann kann es sein, dass ich in so eine unberechtigte Trauer gerate und sage, ach ja, ich kann das ja auch alles gar nicht. Ich mache das auch alles nicht so, wie Gott. Wenn ich dann auf Jesus gucke und dann merke ich, was mir alles noch fehlt und ach, das ist ja... Paulus sagt, das ist alles nicht wichtig und das ist auch gefährlich, weil es nicht richtig ist, denn richtig ist das Urteil, das Gott über uns spricht. Und das ist total gut, dass wir uns das bewusst machen. Ich habe auch in der vergangenen Woche, ich habe offensichtlich relativ viele Gespräche geführt in der vergangenen Woche, mit einer alten Dame in unserer Gemeinde, eine ganz nette, liebevolle, tiefgläubige Frau, mit der habe ich ein Gespräch gehabt und die sagte, wenn der Herr Jesus an meine Tür klopft, dann lade ich ihn immer ein, dann öffne ich ihm und ich hoffe, dass er mir auch öffnet, wenn ich mal an seine Tür klopfe. Und das hat mich auch so bewegt, weil ich gedacht habe, boah, du als langjährige Christin, als diejenige, die ganz viel vom Evangelium, vom Geheimnis Gottes hört und darin lebt, wieso hast du Angst davor, dass Gott seine Tür für dich verschließt? Und ich habe gesagt, ich glaube, ich darf Ihnen im Namen Jesu Christi zusprechen, dass Gottes Tür ganz weit offen ist für Sie und dass er diese Tür niemals für Sie zumacht. Und das hat ihr total gut getan. Und ich habe gedacht, irgendwie sollte das doch eigentlich eine Botschaft sein, die wir verinnerlicht haben, dass Gottes Tür für uns offen ist und dass er sie nicht zumacht. Aber unser menschliches Beurteilen und wenn wir auf uns gucken und auf unsere Schwächen, dann ist die Angst irgendwie dann doch da, ja, macht er denn wirklich auf? Vielleicht bin ich ja doch nicht fromm genug gewesen. Aber das Geheimnis, das Evangelium Gottes ist, dass seine Türen für uns offen sind und dass er schon jetzt da ist und nah ist. Das könnte jetzt so ein bisschen so klingen, dass man sagt, okay, wenn jemand was sagt oder auch ich selber, wenn ich Kritik üben möchte, dann darf ich das eigentlich gar nicht, weil ja, wichtig ist, was Gott sagt. Also wir brauchen eigentlich gar nicht mehr zu diskutieren, uns auszutauschen. Wichtig ist, was Gott sagt. Und der wird am Ende aller Zeiten uns sagen, was wir richtig und falsch gemacht haben. Ich habe das eben schon mal so leicht angedeutet. Das ist nicht das, worum es Paulus geht, sondern vermutlich viel mehr die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Die Art und Weise, wie wir uns vielleicht auch kritische Dinge sagen. Und vielleicht, wenn wir das nächste Mal uns eine Meinung bilden, ein Urteil über jemanden, über etwas und kurz davor sind, dieses Urteil auch mit der Person oder mit anderen gnadenlos zu teilen, dann sollten wir mal überlegen, wie hat Jesus das gemacht? Und wir sollten uns überlegen, finde ich die Person mir gegenüber wertvoll? Ist sie mir wichtig? Will ich mir Zeit dafür nehmen? Habe ich ein Interesse daran zu fragen, wie die Person zu ihrem Urteil kommt? Was der Hintergrund ist? Und will ich dieser Person wirklich begegnen im Gespräch? Oder will ich einfach nur sagen, das war Mist, was du gemacht hast, tschüss. Dann sollte ich vielleicht lieber den Mund halten. Ich habe vor über 20 Jahren Zivildienst gemacht und da hatte ich einen Kollegen, der war ganz fromm. Also ich sage das jetzt so ein bisschen mit so einem ironischen Ton, weil so aus meiner Sicht und aus Sicht von anderen Leuten war der tatsächlich sehr fromm. Also der hat sich abends beim Abendgebet vors Bett gekniet. Das war irgendwie schon für uns komisch. Und der hatte einen sehr klaren christlichen moralischen Kompass. Danach hat er sehr straight gelebt. Das war ein bisschen beeindruckend, aber gleichzeitig für mich damals auch ein bisschen upturnend, weil ich ehrlich gesagt zu dieser Zeit keinen besonders hochwertigen ethisch-moralischen Kompass besaß. Mir war wichtig, dass ich wusste, dass Gott da ist und mich lieb hat. Bin ich ihm auch heute noch dankbar dafür, dass mir das damals bewusst war. Aber alles andere war, naja, ein bisschen anders. Also ich hatte zumindest nicht den Wunsch, so zu leben, dass Gott sich über mich freut. So, das war mir nicht so wichtig. Und zum Abschied, als seine Zivi-Zeit um war, hat dieser Zivi-Kollege mir einen Brief geschrieben, der mich total berührt hat und den ich heute immer noch habe und der mich heute beim Lesen auch noch berührt. Und ich möchte einen Teil davon mit euch teilen. Er hat mir nämlich eine Bibelstelle geschenkt, sozusagen zum Abschied. Und er schreibt, also erstmal kommt die Bibelstelle und dann kommt, was er schreibt. In Hebräer 12, Vers 28, auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von ganzem Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Felix, ich fand es meistens sehr witzig, wenn du gesagt hast, das darf Chris nicht mitkriegen. Chris, das findest du bestimmt nicht gut. Ich kann dich gut verstehen. Aber es kommt nämlich nicht darauf an, wie ich etwas finde, sondern dass er Freude daran hat. Dieser Vers sagt mir, wie ich selbst oft kläglich versage, Gott eine Freude zu machen, aber ist gleichzeitig die schönste, herausforderndste und erfüllendste Aufgabe für mein Leben. Ich wünsche dir genauso viel Glücksgefühl, wie ich es immer wieder verspüre, wenn du Jesus auf deine Art und Weise dienst und ihm Freude bereitest. Das berührt mich, weil der Chris aus meiner heutigen Sicht eine Menge Gründe gehabt hätte, mir den Kopf zu waschen und zu sagen, sag mal, wie passt das denn eigentlich mit deinem Glauben zusammen, was du hier so tust und sagst und wie du mit Menschen umgehst? Und mich berührt, dass er in diesem Brief schreibt, ich verstehe das, kann er das verstehen? Und ich verurteile das auch nicht, aber er lenkt den Blick auf Gott. Und er sagt, es ist nicht wichtig, was ich denke, was andere denken. Es ist wichtig, was Gott über dich denkt, über das, was du tust. Dass Gott sich darüber freut. Und das motiviert mich total, mich selber zu fragen, hey, ja, was möchte ich eigentlich tun? Was denke ich, worüber Gott sich freut? Und mich begeistert unglaublich, dass er schreibt, es ist nämlich nicht wichtig, dass du so wirst wie ich, sondern ich wünsche dir Glücksgefühle, die ich im Glaubensleben habe, wenn du Jesus auf deine Art und Weise dienst Also er macht deutlich, dass ich anders bin und dass ich meinen Glauben anders lebe und dass ich anders darüber rede und dass das genauso ein Dienen Jesu Christi sein kann, wie das, was er getan hat und tut. Das motiviert mich, weil es eine andere Perspektive eröffnet, weil es kein Meckern ist, kein Kleinhalten, sondern irgendwie fühle ich mich dadurch sogar schon gelobt, obwohl es gar kein Lob ist. Aber es ist so eine Richtungsanzeige. Und heute kann ich sagen, ja, das ist großartig. Ich empfinde das sehr wie Chris. Und ich freue mich, dass ich auf meine Art und Weise, so gut es geht, nach bestem Wissen und Gewissen, immer wieder mir überlegen kann, fragen kann, Gott, worüber freust du dich, was ich in meinem Leben tue? Paulus schreibt am Schluss, dass wir vorsichtig sein sollen mit unseren Urteilen und dass wir vor allen Dingen, ich sag mal so, das letzte Urteil auf jeden Fall Gott überlassen sollen. Wir haben Advent, wir gehen auf Weihnachten zu, auf die Ankunft Gottes in dieser Welt und gleichzeitig bedeutet Advent auch, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus irgendwann mal wiederkommen wird in diese Welt und sein Reich vollenden wird. Für Paulus stand das sehr klar vor Augen. Der hatte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf jeden Fall die Erwartung, dass das noch zu seinen Lebzeiten passiert. Und deswegen sagt er, überlasst das Urteil Jesus. Wenn der wiederkommt, dann wird alle Dunkelheit ans Licht kommen und alle Absichten der Herzen. Also Paulus erwähnt hier auch noch mal kurz, es geht nicht darum, alles christlich wegzulächeln, sondern auch das, was falsch läuft, das, was wir vielleicht jetzt gerade gar nicht merken, wo wir denken, wir sind irgendwie im Reinen mit allem, das wird ans Licht kommen. Und ich glaube, dass das sehr schmerzhaft sein wird, wenn Gott uns irgendwie zeigt, wo wir lieblos waren, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir nicht in seiner Liebe gelebt haben. Ich glaube, das wird schmerzhaft sein, das wird anstrengend sein, das wird vielleicht schwer auszuhalten sein. Aber dann, schreibt Paulus, dann bekommt jeder sein Lob von Gott. Und da freue ich mich richtig drauf. Also es gibt diesen Punkt, wo das Dunkle zur Sprache kommt, aber dann ist es offensichtlich abgehakt. Und dann wird Gott uns loben. Gott wird uns loben. Ich weiß nicht, wie ihr euch gerade fühlt, ob ihr denkt, Mensch, da hat er nicht so viel zu tun oder da gibt es eine ganze Menge. Aber die Zusage ist, dass jede von Gott gelobt wird. Und das finde ich großartig. Und ich glaube, dass Gott uns auch jetzt schon loben möchte. Ich glaube, dass Gott uns nutzt, um uns gegenseitig zu loben. Ich glaube, dass Gott uns nutzt, um uns gegenseitig zu begegnen auf Augenhöhe, mit Wertschätzung und Liebe. Und jetzt stellt euch mal vor, dass wir in der Gemeinde, in unserem Umfeld, in unserem Stadtteil, dass wir zukünftig Kritik auf eine wertschätzende, liebevolle Art und Weise äußern, dass wir uns bei Kritik Zeit nehmen für das Gegenüber und deutlich machen, dass das Gegenüber uns wichtig ist und wir nicht einfach nur von oben herab irgendwie auf den Kopf hauen wollen. Und jetzt stellt euch mal vor, dass wir noch mehr das Gute im anderen sehen, die Stärken der anderen, die Dinge, die funktionieren, die klappen, die Erfolge mit anderen feiern, uns wirklich von Herzen darüber freuen und den Leuten das erzählen und den Leuten sagen, was sie toll machen, worüber wir uns freuen, wir sie loben. Was glaubt ihr, wie Gott uns dann loben kann und wie durch dieses Lob wir verändert werden? Weil das die Art und Weise ist, durch die Gott regiert, durch die Gott uns verändert, durch seine Liebe. Stellt euch das vor. Ich lade euch ein, das zu tun. Ich lade euch ein, Gott zu bitten, dass er eure Herzen, dass er unsere Herzen so verändert, dass wir Wertschätzung und Liebe für unsere Mitmenschen haben, dass wir uns Zeit nehmen für offenes, ehrliches Feedback und dass wir uns noch mehr Zeit nehmen für das Gute im anderen, für das Loben, für das, was Gott tun will. Stellt euch das mal vor. was wird dann passieren? Amen.